Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Heute Teil 12 der Lesung in 16 Teilen von Honoré de Balzacs Roman Cousin Pons oder die beiden Musiker. Die Concierge Madame Cibot hat eben ein wichtiges Geschäft unter Dach und Fach bringen können. Sie hat Schmucke, den einzigen Freund und Wohngenossen des kranken Pons, durch ihre Ränkespiele so weit gebracht, dass der grenzenlos naive und vertrauensselige Deutsche einwilligte, 8 Bilder aus Pons Sammlung zu verkaufen. 4 an den Trödler Remonenc, 4 an den Kunsthändler Magus. 5.000 Francs haben die beiden Herren an Schmucke bezahlt, 68.000 Francs als Vermittlungsgebühr an die Concierge. Dass die 8 Bilder zusammen einen Wert von etwa 1 Million haben, das weiß nur Magus, weshalb er Remonenc, dessen 4 Bilder, gleich abkauft. Deutlich unter Preis, versteht sich. Überhaupt haben sich die Dinge verselbstständigt, seit durch die Machenschaften von Madame Cibot immer mehr Leute wissen, wie wertvoll die Kunstsammlung ist, die Pons jahrelang mit kleinsten Investitionen zusammengetragen hat. So ist zum Beispiel mit Fraisier, dem schmierigen Advokaten, gar nicht zu spaßen. Ihn hat die Concierge angeheuert, um in ihrer unstillbaren Gier nach Geld von Pons eine üppige Rente zu ersparen. Cousin Pons oder die beiden Musiker, es liest Thomas Douglas.
Schmucke erhebt sich bis zum Thron Gottes. »Guten Tag, mein guter Monsieur Fraisier«, sagte die Cibot schmeichlerisch, als sie das Arbeitszimmer ihres Ratgebers betrat. »Was sagt mir denn Ihr Pförtner da? Sie wollen ausziehen?« »Ja, meine liebe Madame Cibot, ich miete im Haus von Dr. Poulain die Wohnung im 1. Stock über seine eigenen. Ich versuche, 2.000 oder 3.000 Francs zu leihen, um diese Wohnung anständig zu möblieren, die, weiß Gott, sehr hübsch ist. Der Besitzer hat sie neu instand setzen lassen. Wie ich Ihnen gesagt habe, bin ich beauftragt, die Interessen des Präsidenten de Marville sowie die Ihren zu wahren. Ich gebe den Beruf eines Beraters auf. Ich lasse mich ins Register der Advokaten eintragen, und dazu muss man gut wohnen. Die Pariser Advokaten lassen niemanden in ihr Register eintragen, der nicht ein ansehnliches Mobiliar, eine Bibliothek und so weiter besitzt. Ich bin Doktor der Rechte. Ich habe meinen Vorbereitungsdienst abgeleistet, und ich habe schon einflussreiche Gönner. Also, wie steht es mit uns? Wenn Sie meine Ersparnisse annehmen wollten, die auf der Sparkasse liegen, antwortete de Cibot, ich besitze nicht viel, 3.000 Francs, die Frucht von 25 Jahren an Sparsamkeit und Verzicht. Sie würden mir einen Wechsel geben, wie Remonenc sagt, denn ich bin unerfahren, ich weiß nur, was man mich lehrt. Nein, die Berufsvorschriften verbieten einem Advokaten, Wechsel zu unterschreiben. Ich werde Ihnen eine Quittung darüber geben, die Ihnen 5 von 100 Zinsen zusagt, und Sie werden sie mir zurückgeben, wenn ich Ihnen eine lebenslängliche Rente von 1.200 Francs aus dem Nachlass des guten Pons verschaffe. Die Cibot, die in die Falle ging, blieb stumm. »Schweigen gilt als Annahme«, fuhr Fraisier fort. »Bringen Sie mir das morgen.« »Oh, ich bin gern bereit, Ihnen Ihr Honorar im Voraus zu zahlen«, sagte de Cibot. »Umso sicherer kann ich auf meine Leibrente zählen.« »Wie steht die Angelegenheit?« fragte Fraisier nochmals, während er zustimmend nickte. »Gestern Abend sah ich Poulain. Es scheint, dass Sie Ihren Kranken ein tüchtiges Stück voranbringen. Noch ein Anfall wie der von gestern, und in dem Bläschen der Galle bilden sich Steine. Gehen Sie sanft mit ihm um, meine liebe Madame Cibot, damit Sie später keine Gewissensbisse haben. Man wird nicht alt damit.« »Lassen Sie mich zufrieden mit Ihren Gewissensbissen. Vielleicht kommen Sie noch einmal mit der Guillotine. Pons ist ein bösartiger alter Mann, Sie kennen ihn nicht. Er fängt immer zuerst an und macht mich wütend. Es gibt nichts Schlimmeres als ihn. Er ist heimtückisch, rachsüchtig und, wie gesagt, bösartig. Monsieur Magus ist zu Hause und erwartet Sie, wie Sie wissen.« »Gut, ich werde zugleich mit Ihnen dort sein. Vom Wert der Sammlung hängt die Höhe Ihrer Rente ab. Beträgt er 800.000 Francs, so bekommen Sie 1.500 Francs Rente, das ist schon was wert.« »Ich werde die Herren bitten, gewissenhaft zu schätzen.« Eine Stunde später schlief Pons tief, nachdem er aus den Händen Schmuckes einen vom Doktor empfohlenen Beruhigungstrank empfangen hatte. Was der Deutsche nicht wusste, war, dass die Cibot die Dosis verdoppelt hatte. So konnten Fraisier, Remonenc und Magus, die 3 Galgengesichter, Stück für Stück die 1.700 Gegenstände besichtigen, aus denen die Sammlung des alten Musikers bestand. Da auch Schmucke sich hingelegt hatte, hatten die Geier, die schon Leichen witterten, freies Feld. Machen Sie keinen Lärm, sagte Desibo jedes Mal, wenn Maguys sich begeisterte und Remonenc den Wert eines Meisterwerkes auseinandersetzte. Ein herzzerreißendes Schauspiel, diese vier verschiedenen Verkörperer der Habgier, die hier als Sachverständige auftraten, während der Gegenstand ihrer schlechten Wünsche schlief. Die Schätzung der allein im Salon befindlichen Werte dauerte 3 Stunden. »Im Durchschnitt«, sagte der alte Jude, »ist jedes Stück hier 1000 Franc wert.« »Das würde 1700.000 Franc ausmachen«, rief Frisier überwältigt aus. »Nicht für mich«, antwortete Maguys, dessen Auge sichtlich kühler wurde. »Ich würde nicht mehr als 800.000 Franc geben, denn man weiß nicht, wie lange das in einem Laden liegen bleibt. Es gibt Meisterwerke, die sich nicht vor Ablauf von 10 Jahren verkaufen lassen, so dass man beim Erwerb die gesamten Zinsen berücksichtigen muss. Aber ich würde die Summe bar zahlen.«
»Im Schlafzimmer sind Glasmalereien, Emailarbeiten, Miniaturen, goldene und silberne Tabaksdosen«, bemerkte jetzt Remonenc.
»Kann man sie besichtigen?« fragte Frisier. »Ich will sehen, ob er fest schläft«, erwiderte Desibo. Als sie ein Zeichen gab, traten die 3 Aasgeier ein. »Im Salon sind die Meisterwerke«, sagte Maguys, in dessen Bart jedes einzelne Härchen zitterte. »Aber hier sind die Kostbarkeiten, und was für Kostbarkeiten! Die Könige haben keine besseren Stücke in ihren Schatzkammern!«
Die Augen Remonencs, in denen die Gier nach den Tabaksdosen brannte, glänzten wie Karfunkel. Frisier, mit seiner kalten Ruhe, glich ganz der Schlange, die sich auf dem Schwanz aufgerichtet hat. Er streckte den flachen Kopf vor und nahm die Haltung ein, wie sie die Maler einem Mephisto zu geben pflegen. Vom Durst nach dem Gold verzehrt, wie der Teufel nach den Tautropfen des Paradieses, warfen die 3 Hyänen, ohne sich verabredet zu haben, einen gemeinsamen Blick auf den Besitzer aller dieser Reichtümer, als Pons, wie von einem Alp gequält, sich herumwarf. Als wenn die 3 teuflischen Blicke ihn geweckt hätten, öffnete er die Augen und schrie durchdringend auf.
»Diebe, da sind sie! Hilfe, man ermordet mich!«
Offenbar setzte er im Wachen seinen Traum fort, denn er hatte sich mit vergrößerten, starr weißen Augen im Bett aufgerichtet und konnte sich nun nicht mehr rühren. Elie Maguys und Remonenc erreichten die Tür, blieben aber wie festgenagelt stehen, als der Kranke rief,
»Maguys hier! Ich bin verraten!«
Beim Gespräch über seinen Schatz war er instinktmäßig aufgewacht. Der Instinkt für das Eigentum ist dem für die Erhaltung der Person mindestens ebenbürtig.
»Madame Cibot, wer ist der Herr?«
rief er, beim Anblick des regungslosen Frisier von einem Schauer ergriffen. »Weiß Gott, ich konnte ihn doch nicht vor die Tür setzen«, sagte sie mit einem Augenzwinkern, das Frisier galt, als der Monsieur auftauchte und sagte, dass er im Namen ihrer Familie komme. Frisier konnte seine Bewunderung für die Cibot nicht unterdrücken.
»So ist es, Monsieur Pons«, sagte er. »Ich kam von Seiten der Frau Präsidentin de Marville, ihres Gatten und ihrer Tochter, um ihnen ihr Bedauern auszudrücken. Die Herrschaften haben zufällig von ihrer Erkrankung erfahren und möchten selber die Pflege in die Hand nehmen. Sie machen ihnen den Vorschlag, nach Marville zu gehen, um auf dem Land wieder zu Kräften zu kommen. Madame Vicomtesse Popinot, die kleine Cécile, die sie so gerne mögen, wird ihre Pflegerin sein. Sie hat ihren Irrtum eingesehen und ihre Verteidigung gegenüber der Mutter übernommen.«
»Und weil Sie erben wollen«, rief Pons unwillig, »haben Sie Ihnen den geschicktesten Kenner, den besten Sachverständigen der ganzen Stadt mitgegeben. Nicht übel, nicht übel«, fuhr er fort und brach in ein irres Gelächter aus. »Sie kommen, um meine Bilder, meine seltenen Stücke, meine Dosen, meine Miniaturen abzuschätzen. Schätzen Sie nur ab! Der Mann, der Sie begleitet, versteht sich nicht nur auf die Sachen, sondern kann sie auch kaufen mit seinen 10 Millionen. Meine teuren Verwandten sollen nicht lange auf die Erbschaft warten«, sagte er mit tiefer Ironie. »Sie haben mir den Rest gegeben, und Sie, Madame Cibot, die sich meine Mutter nennt, Sie führen, während ich schlafe, die Händler ein. Sie geben meinen Nebenbuhler und den Camisots Zutritt. Macht alle, dass ihr hinauskommt!«
Unter dem doppelten Antrieb seines Zornes und seiner Furcht erhob sich der Unglückliche, dessen Körper ganz abgezehrt war. »Nehmen Sie meinen Arm«, sagte die Cibot und sprang auf ihn zu, um ihn vor einem Sturz zu bewahren. »So beruhigen Sie sich doch, die Herren sind schon fort.«
»Ich will den Salon sehen«, sagte der Sterbende.
Die Cibot forderte die 3 Geier durch ein Zeichen auf, sich davonzumachen. Dann ergriff sie Pons, hob ihn wie eine Feder auf und legte ihn, ungeachtet seines Geschreis, wieder auf sein Bett. Als der unglückliche Sammler vollständig erschöpft dalag, schloss sie die Wohnungstür. Die 3 Henker des armen Pons hielten sich noch im Treppenhaus auf, und die Cibot gebot ihnen, sie zu erwarten. Sie hörte Frisier zu Maguys sagen, »Schreiben Sie mir einen Brief, den Sie beide unterzeichnen, und worin Sie sich verpflichten, 900.000 Franc bar für die Sammlung des Monsieur Pons zu zahlen. Wir werden zusehen, dass ein tüchtiger Gewinn für sie abfällt.« Dann flüsterte er Decibo ein Wort ins Ohr, ein einziges Wort, das niemand hören konnte, und ging mit den beiden Händlern zur Loge hinunter.
»Madame Cibot«, sagte der unglückliche Pons, als die Pförtnerin zurückkam, »sind Sie fort?«
»Wer fort?« fragte sie.
»Diese Männer.«
»Welche Männer? Sie haben Männer gesehen?« fragte sie.
»Sie haben eben einen so hitzigen Fieberanfall gehabt, dass sie sich zum Fenster hinausgestürzt hätten, wenn ich nicht gewesen wäre. Und nun erzählen Sie mir noch etwas von Männern? Soll das immer so weitergehen?«
»Wie? Es war gerade vorhin kein Herr hier, der angab, er sei von meiner Familie geschickt worden?«
»Wollen Sie mich immer noch ärgern?« fuhr sie fort. »Lieber Gott, wissen Sie, wohin Sie gehören? Nach Charenton. Sie sehen Männer. Elie Magus, Remonanc.«
»Oh, was Remonanc anlangt, den mögen Sie gesehen haben, denn er ist gekommen, um mir zu sagen, dass es meinem armen Cibot schlecht geht. Es bleibt mir nichts übrig, als Sie sich selbst zu überlassen, um wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Wissen Sie, mein Cibot kommt nun mal zuerst. Wenn mein Mann krank ist, dann kenne ich niemanden mehr. Versuchen Sie, ein paar Stunden zu schlafen, denn ich habe nach Dr. Poulain geschickt und werde mit ihm zurückkommen. Trinken Sie und seien Sie artig.«
»Es war wirklich niemand hier in meinem Zimmer vorhin, als ich aufwachte?«
»Niemand«, sagte sie. »Sie haben wohl Monsieur Remonanc in Ihren Spiegeln gesehen.«
»Sie haben recht, Madame Cibot«, sagte der Kranke und wurde so sanft wie ein Lamm.
»Nun also, nun sind Sie wieder vernünftig. Leben Sie wohl, mein Engel, bleiben Sie ruhig. Ich stehe in einem Augenblick wieder zur Verfügung.«
Als Pons die Tür der Wohnung sich schließen hörte, raffte er seine letzten Kräfte zusammen, um aufzustehen, denn er sagte sich, »Man betrügt mich, man plündert mich aus. Schmucke ist ein Kind, das ich in einen Sack stecken ließe.« Beseelt von dem Wunsch, die schreckliche Szene aufzuklären, die ihm für einen Fieberwahn zu wirklich erschien, gelang es dem Kranken, die Tür seines Zimmers zu erreichen. Er öffnete sie mühsam und befand sich in seinem Salon, wo ihn der Anblick seiner geliebten Gemälde, seiner Statuen, seiner florentinischen Bronzen, seines Porzellans belebte. Der Sammler im Schlafrock mit bloßen Füßen und brennendem Kopf konnte die beiden Gassen entlang gehen, die von den Kredenzen und Schränken gebildet wurden, deren Reihe den Salon in zwei Hälften teilte. Mit dem raschen Blick des Besitzers zählte er alles und fand sein Museum vollständig. Er wollte schon kehrt machen, als sein Auge auf ein Porträt von Greuze fiel, das an die Stelle des Malteserritters von Sebastian del Piombo gehängt worden war. Ein Verdacht durchzuckte seinen Geist wie ein Blitz den Gewitterhimmel. Er sah nach den Stellen, die seine 8 Prachtstücke einnahmen, und fand sie alle durch andere Bilder ersetzt. Ein schwarzer Schleier senkte sich plötzlich über die Augen des armen Mannes, Schwäche überfiel ihn, und er stürzte zu Boden. Diese Ohnmacht war so tief, dass Pons 2 Stunden liegen blieb. Schmucke fand ihn, als er erwacht war und sein Zimmer verließ, um nach seinem Freund zu sehen. Schmucke hatte die größte Mühe, den Sterbenden aufzuheben und wieder zu Bett zu bringen, aber als er den fast Leblosen anredete und einen glasigen Blick und wirres Gestammel zur Antwort erhielt, verlor der arme Deutsche den Kopf nicht, sondern die Sorge um den Freund ließ ihn Wunderbares leisten. In seiner Verzweiflung hatte dieses halbe Kind Einfälle, wie sie liebenden Frauen oder Müttern kommen. Er machte Handtücher heiß, er fand tatsächlich Handtücher, wickelte sie um die Hände des Freundes und legte ihm andere auf den Magen. Darauf nahm er die feuchte, kalte Stirn zwischen seine Hände und rief mit einer Willenskraft, die des Apollonius von Tyana würdig gewesen wäre, das Leben in sie zurück. Er küsste Pons auf die Augen, wie die Marien auf den Flachreliefs der großen italienischen Bildhauer Christus küssen. Seine überirdische Anstrengung, diese Übertragung der Lebensenergie auf einen anderen, diese Mütterlichkeit und Liebesbereitschaft wurden von vollem Erfolg gekrönt. Nach einer halben Stunde kehrte die Wärme in den Körper des Kranken zurück und das Gesicht nahm wieder menschliche Form an. Die Augen bekamen die Farbe des Lebens zurück, alle Organe erinnerten sich ihrer natürlichen Bestimmung. Schmucke gab Pons mit Wein gemischtes Melissenwasser zu trinken, die Lebensgeister regten sich, das Licht des Verstandes leuchtete wieder auf der Stirn, die eben noch fühllos wie ein Stein gewesen war. Pons begriff, welch heiliger Hingabe, welcher Macht er seine Wiederauferstehung verdankte.
»Ohne dich wäre ich gestorben«, sagte er und fühlte, wie sein Gesicht sanft von den Tränen des guten Deutschen, der zugleich lachte und weinte, gebadet wurde. Als der arme Schmucke die Worte hörte, auf die er im Wahn der Hoffnung, der dem der Verzweiflung gleichkommt, gewartet hatte, waren alle seine Kräfte erschöpft, und er sank wie ein entleerter Luftballon in sich zusammen. Jetzt
war er selbst dem Umfall nahe. Er ließ sich in einen Sessel sinken, faltete die Hände und dankte Gott mit einem inbrünstigen Gebet. Für ihn hatte sich ein Wunder vollzogen. Er glaubte nicht an die Macht seines Gebetes, aber an die Macht Gottes, den er angerufen hatte. Indessen, das Wunder erklärt sich ganz natürlich. Die Ärzte kennen es sehr wohl. Ein Kranker, den Liebe umgibt und der von Leuten, denen an seinem Leben etwas liegt, gepflegt wird, wird bei gleichen Aussichten noch gerettet, wo ein Kranker, für den nur entlohnte Kräfte sorgen, erliegt. Die Ärzte wollen darin nicht den Einfluss einer unwillkürlichen Übertragung sehen, sondern schreiben das Ergebnis vernünftiger Pflege und der genauen Befolgung ihrer Anweisungen zu. Aber viele Mütter kennen die positive Wirkung eines heißen Wunsches.
»Mein guter Schmucke, sprich nicht. Ich höre dich mit dem Herzen. Ruhe dich aus. Sei ganz still«, sagte der Musiker mit einem Lächeln. »Armer Freund, edles Herz, Kind Gottes, das in Gott lebt, einziges Wesen, das mich geliebt hat«, sagte Pons stoßweise, und seine Stimme schwang in unbekannten Tönen. Seine Seele, die schon bereit war, sich zu flüchten, lag ganz in diesen Worten, und Schmucke wurden Empfindungen zuteil, die denen der Liebe fast gleichkamen. »Lebe, lebe! Ich will dich wie ein Löwe verteidigen. Ich will für zwei arbeiten. Höre zu, mein guter, mein treuer, mein wunderbarer Freund. Lass mich sprechen. Die Zeit ist kurz, denn ich bin in den Händen des Todes und werde mich von diesen vielen Anfällen nicht erholen.« Schmucke weinte wie ein Kind. Pons fuhr fort. »Also, höre, weinen kannst du nachher. Unterwirf dich, Christ. Man hat mich bestohlen, und zwar die Sibo. Bevor ich dich verlasse, muss ich dich in das Leben einweihen. Du kennst es nicht. Man hat 8 Bilder fortgenommen, die einen beträchtlichen Wert besitzen. Verzeihe mir, ich habe sie verkauft.«
»Du?«
»Ich«, sagte der arme Deutsche, »wir wurden vor Gericht geladen.«
»Vorgeladen? Von wem?«
»Warte.« Schmucke holte das Stempelpapier des Gerichtsvollziehers. Pons las die unleserlichen Sätze aufmerksam. Dann ließ er den Zettel sinken und schwieg. Er, der Beobachter menschlicher Arbeit, der bis dahin das Seelische vernachlässigt hatte, fand alle Fäden des Netzes, das die Sibo um ihn spann. Für ein paar Augenblicke kehrten die Tatkraft des Künstlers, der Scharfsinn des mit dem römischen Preis gekrönten Schülers der Akademie und seine ganze Jugend zurück. »Mein guter Schmucke, versprich mir jetzt soldatischen Gehorsam. Höre. Geh hinunter und sage dem schlimmen Weib, dass ich die Person wiedersehen will, die mein Cousin, der Präsident, zu mir geschickt hat, und dass ich, wenn sie nicht kommt, die Absicht habe, meine Sammlung dem Staat zu vermachen, kurz, dass ich meinen letzten Willen niederlegen will.«
Schmucke vollzog den Auftrag, aber beim ersten Satz antwortete die Sibo mit einem Lächeln: »Unser lieber Kranker hat einen Anfall von hitzigem Fieber gehabt, mein guter Monsieur Schmucke, und hat Leute in seinem Zimmer zu sehen geglaubt. Ich gebe Ihnen das Ehrenwort einer rechtschaffenen Frau, dass von Seiten der Familie unseres lieben Kranken niemand gekommen ist.« Schmucke kehrte mit dieser Antwort, die er wörtlich wiederholte, zu Pons zurück.
»Sie ist stärker, gerissener, listiger, verschlagener, als ich glaubte«, sagte Pons lächelnd. »Sie lügt auf Schritt und Tritt. Stelle dir vor, sie hat heute Morgen einen Juden namens Elimagus, Remonanc und noch einen dritten hierher gebracht, der mir unbekannt ist, aber viel schrecklicher als die beiden anderen zusammen aussieht. Sie wollte meinen Schlaf benutzen, um meinen Nachlass abzuschätzen. Der Zufall aber wollte es, dass ich aufwachte und ich sah sie alle drei meine Tabaksdosen in der Hand wiegen. Endlich behauptete der Unbekannte, von den Camisos geschickt worden zu sein. Ich habe mit ihm gesprochen. Diese infame Sibo wollte mir weismachen, ich hätte alles nur geträumt. Mein guter Schmucke, ich habe nicht geträumt. Ich habe diesen Mann wohl gehört, er hat mit mir gesprochen. Die beiden Händler waren erschrocken und eilten zur Tür. Ich glaubte, die Sibo würde sich widersprechen. Dieser Versuch war umsonst. Ich werde ihr eine andere Falle stellen, in die das betrügerische Frauenzimmer gehen soll. Mein armer Freund, du siehst in der Sibo einen Engel. Sie ist ein Weib, das mich seit einem Monat aus Habgier zu Tode quält. Ich habe nicht an so viel Schlechtigkeit glauben wollen bei einer Frau, die uns ein paar Jahre lang treu gedient hat. Dieser Zweifel war mein Verderben. Wie viel hat man dir für die 8 Gemälde gegeben? 5000 Francs.
Großer Gott, sie waren 20-mal so viel wert, rief Pons aus. Es war die Krone meiner Sammlung.
Mir bleibt keine Zeit mehr, einen Prozess anzustrengen. Außerdem würdest du als der Geprellte mit hineingezogen. Ein Prozess würde dich töten. Du weißt nicht, was die Justiz ist.
Nichts als die Kloake sittlicher Verderbtheit. Seelen wie die deine brechen zusammen, wenn sie so viel Schreckliches sehen. Und dann, du wirst auch so noch ziemlich reich sein. Diese Bilder haben mich 40.000 Francs gekostet und ich besitze sie seit 36 Jahren. Aber wir sind mit erstaunlicher Geschicklichkeit bestohlen worden. Ich stehe am Rand des Grabes. Ich sorge mich nur noch um dich. Um dich, das Beste aller Wesen. Darum will ich nicht, dass du ausgeplündert wirst, denn alles, was ich besitze, gehört dir. Du musst also aller Welt misstrauen, und du hast das Misstrauen nie gekannt. Gott beschützt dich, ich weiß es, aber er kann dich einen Augenblick lang vergessen, und du wirst wie ein Kaufmannsschiff ausgeraubt. Die Sibo ist ein Ungeheuer, sie tötet mich, und dir scheint sie wie ein Engel. Du sollst sie durch mich richtig kennenlernen. Geh und bitte sie, dir einen Notar anzugeben, der mein Testament in Empfang nimmt. Und dann werde ich sie dir auf frischer Tat vorführen. Schmucke hörte Pons zu, als ob er versucht hätte, ihm die Apokalypse zu erklären. Dass es ein so verderbtes Wesen geben sollte, wie die Sibo sein musste, wenn Pons recht hatte, hieß für ihn die göttliche Vorsehung verneinen. »Meinem armen Freund Pons geht es so schlecht«, sagte der Deutsche, als er die Loge betrat und sich an Madame Sibo wandte, »dass er sein Testament machen will. Holen Sie einen Notar.« Dies wurde in Gegenwart mehrerer Personen gesagt, denn der Zustand Sibos war beinahe hoffnungslos. Remonenc, seine Schwester, zwei Pförtnerinnen, die aus den Nachbarhäusern herbeigelaufen waren, drei Dienstboten aus dem Haus und der Mieter des vorderen ersten Stockwerkes standen unter dem Torweg.
»Oh, Sie können wohl selbst einen Notar holen!« schrie die Sibo mit Tränen in den Augen. »Und Ihr Testament machen, mit wem Sie wollen! Ich werde doch nicht das Bett meines armen Sibo verlassen, wenn er im Sterben liegt!« »Alle Pons der Welt würde ich hergeben, um Sibo zu behalten, meinen Mann, der mir in den 30 Jahren unserer Ehe nie für 2 Unzen Kummer gemacht hat.«
Und sie ging wieder hinein und ließ Schmucke ganz bestürzt stehen. »Sagen Sie«, wandte sich der Mieter aus dem ersten Stock an Schmucke, »es geht Monsieur Pons also sehr schlecht.« Es war Monsieur Jolivar, der im Justizpalast eine Stellung als Schreiber hatte. »Er ist vorhin beinahe gestorben«, sagte Schmucke in tiefem Schmerz. »Es gibt hier in der Nähe einen Notar, Monsieur Trognon, in der Rue Saint-Louis«, bemerkte Monsieur Jolivar. »Er ist der Notar des Viertels.« »Wollen Sie, dass ich ihn hole?« fragte Remonenc Schmucke. »Ach, gern«, antwortete Schmucke, »denn wenn Madame Sibo bei meinem Freund nicht wachen will, möchte ich ihn nicht verlassen in dem Zustand, in dem er sich befindet.« »Madame Sibo sagte uns, er werde überschnappen«, fing Jolivar wieder an. »Pons, verrückt«, rief Schmucke entsetzt aus. »Niemals war er so gut bei Sinnen. Gerade das beunruhigt mich für seine Gesundheit.« Alle Anwesenden hörten der Unterhaltung mit einer Neugierde zu, die begreiflich war und ihre Aufmerksamkeit fesselte. Schmucke, der Frisier nicht kannte, konnte auf diesen teuflischen Kopf und diese stechenden Augen nicht achten. Als Frisier vorher der Sibo ein paar Worte ins Ohr geflüstert hatte, war er der Urheber des verwegenen Auftritts geworden, der vielleicht über die Kraft der Sibo ging, den sie aber nach allen Regeln der Kunst durchführte. Den sterbenden Pons als verrückt hinzustellen, war ein Eckstein in dem Gebäude, das der Sachwalter aufführte. Der Zwischenfall vom Vormittag war Frisier zustatten gekommen, und ohne ihn hätte sich die Sibo in ihrer Verwirrung vielleicht verraten, als Schmucke in aller Unschuld ihr eine Falle stellte und die Rückkehr des Interessenvertreters der Familie verlangte. Remonenc, der Dr. Poulain kommen sah, wünschte sich nichts Besseres, als verschwinden zu können. Den Grund wird man gleich hören.
Die Listen eines Erblassers. Seit 6 Tagen spielte Remonenc die Rolle der Vorsehung, was der Justiz außerordentlich missfällt, denn sie erhebt Anspruch darauf, ganz allein die Vorsehung darzustellen. Remonenc wollte sich um jeden Preis das einzige Hindernis, das seinem Glück entgegenstand, vom Halse schaffen. Für ihn bestand das Glück darin, die Pförtnerin, deren Reize es ihm angetan hatten, zu heiraten und sein Kapital zu verdreifachen. So kam Remonenc, als er den kleinen Schneider einen Aufguss trinken sah, auf den Gedanken, eine Unpässlichkeit in eine tödliche Krankheit zu verwandeln, und sein Beruf als Alteisenhändler verschaffte ihm das Mittel. Als er eines Morgens, an den Türpfosten gelehnt, seine Pfeife rauchte und wieder träumerisch an den schönen Laden auf dem Boulevard de la Madeleine dachte, in dem die Sibo in prächtiger Kleidung thronen sollte, fielen seine Augen auf ein kleines kupfernes Hohlmaß, das starken Grünspan angesetzt hatte. Augenblicklich kam ihm der Gedanke, dieses Stück aus Sparsamkeit in dem Teeaufguss, den Sibo trank, zu säubern. Er band das Maß, das rund wie ein 5-Franc-Stück war, an eine kleine Schnur, und während die Sibo bei ihren Herren zu tun hatte, ging er täglich zu seinem Freund, dem Schneider, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Während dieses Besuches, der ein paar Minuten dauerte, ließ er die Lochscheibe im Tee untertauchen. Beim Gehen nahm er sie an der Schnur wieder heraus. Diese leichte Zufuhr von Kupferoxid, das gewöhnlich Grünspan genannt wird, verwandelte den wohltätigen Tee insgeheim in ein schlimmes Gift. Allerdings waren die Mengen so gering, dass die verheerende Wirkung unverständlich bleiben musste. Sie bestand darin, dass am dritten Tag die Haare des armen Cibot ausfielen, die Zähne sich in den Kiefern lockerten und der ganze Organismus angegriffen wurde. Dr. Poulain zerbrach sich den Kopf über die merkwürdige Wirkung des Tees, denn er verstand genug von seinem Fach, um die Einwirkung eines zersetzenden Elements zu erkennen. Er nahm den Tee mit, ohne jemanden etwas zu sagen, und machte die Untersuchung selbst, fand aber nichts darin, denn der Zufall wollte, dass an diesem Tag Remonanc, den sein Werk erschreckt hatte, das verhängnisvolle Maß nicht benutzte. Der Dr. Poulain zog sich und die Wissenschaft aus der Verlegenheit, indem er annahm, bei sitzender Lebensweise und ewigem Aufenthalt in der feuchten Loge habe sich das Blut des Mannes, der mit übergeschlagenen Beinen auf dem Tisch vor dem vergitterten Fenster saß, wohl zersetzt, zumal er unaufhörlich die Ausdünstungen eines stinkenden Baches einatmete. Die Rue de Normandie ist eine jener alten Gassen, in denen es noch keine Kanalisation gibt, weshalb sich die Küchenabwässer aller Häuser zu einem trägen, schwarzen Bach vereinigen, unter das Pflaster sickern und so jenen für Paris so eigentümlichen Schmutz erzeugen. Die Cibot kam und ging, während ihr Mann, der unermüdliche Arbeiter, immer wie ein Fakir vor dem Fenstergitter saß. Die Knie des Schneiders waren steif, das Blut staute sich im Rumpf, die abgemagerten und verkrümmten Beine wurden fast zu nutzlosen Gliedern. Daher fiel die ausgesprochen kupfrige Färbung seiner Haut nicht weiter auf. Die Gesundheit der Frau und die Krankheit des Mannes schienen dem Doktor ganz natürlich zu sein. »Welche Krankheit hat denn mein armer Cibot?« hatte die Pförtnerin Dr. Poulain gefragt. »Meine liebe Madame Cibot«, antwortete der Doktor, »er stirbt an der Krankheit der Pförtner. Sein allgemeiner Verfall kündet eine unheilbare Zersetzung des Blutes an.« Da er niemanden fand, der bei diesem Verbrechen etwas gewann, so vergaß er bald seinen ursprünglichen Verdacht. Wer konnte Cibot töten wollen? Seine Frau? Der Doktor sah, dass sie den Tee beim Zuckern kostete. Es entgeht stets eine ganze Anzahl von Verbrechen der Rache der Gesellschaft, im Allgemeinen alle, die wie dieses hier begangen werden, ohne die erschreckenden Beweise einer Gewalttat zu hinterlassen, als da sind vergossenes Blut, Erdrosselung, Stiche und Ungeschicklichkeiten. Vor allem aber bleiben solche Vergehen ungesühnt, wenn kein offenkundiges Interesse vorliegt und die Angelegenheit in den unteren Klassen spielt. Verbrechen sind immer an einer Art Vorhut erkenntlich. Ich verstehe darunter den Hass und die Begehrlichkeit, über die die Leute der Umgebung Bescheid wissen. Angesichts der Umstände dagegen, in denen der kleine Schneider, Remonanc und die Cibot lebten, hatte mit Ausnahme des Arztes niemand ein Interesse daran, der Todesursache nachzuforschen. Der kränkliche, kupferfarbene Hauswart, den seine Frau anbetete, besaß kein Vermögen und keine Feinde. Die Motive und die Leidenschaft des Alteisenhändlers verbargen sich in demselben Dunkel, in dem sich das Geld der Cibot versteckte. Der Arzt kannte die Pförtnerin und ihre Empfindungen gründlich, er traute ihr zu, dass sie Pons quälte, aber nicht, dass sie ein Verbrechen beging, an dem sie kein Interesse haben konnte. Außerdem trank sie einen Löffel Tee, so oft der Doktor kam und sie ihrem Mann das Getränk brachte. Poulain, der Einzige, der Aufklärung bringen konnte, glaubte an eine zufällige Krankheit, an eine jener erstaunlichen Ausnahmen, die die Medizin zu einem so gefährlichen Handwerk machen. Und in der Tat befand sich unglücklicherweise der kleine Schneider, dank seiner verkrüppelten Existenz in so schlechten gesundheitlichen Verhältnissen, dass die unmerkliche Dosis Grünspan ihm auf die Dauer den Tod bringen musste. Die Nachbarschaft tat das Ihrige, um keinerlei Verdacht auf Remonanc fallen zu lassen. Das plötzliche Ende des Schneiders erschien ihnen ganz natürlich. »Oh«, rief der eine aus, »ich habe schon längst gesagt, dass es Monsieur Cibot nicht gut geht.« »Er hat zu viel gearbeitet, der gute Mann«, antwortete ein anderer. »Er hat sich zu Tod geplagt.« »Er wollte nicht auf mich hören«, rief ein Nachbar. »Ich habe ihm geraten, Sonntag spazieren zu gehen, am Montag blau zu machen, denn es ist nicht zu viel, wenn man sich zwei Tage in der Woche zerstreut.« Kurzum, der Klatsch des Viertels, der so verräterisch ist und auf den das Gericht mit den Ohren des Polizeikommissars, dieses Königs der niederen Klasse, wohl zu hören versteht, erklärte den Tod des kleinen Schneiders perfekt. Immerhin waren die nachdenkliche Miene und die unruhigen Augen Poulains Remonanc sehr unangenehm, und als er den Doktor kommen sah, machte er schmuckevoll Eifer den Vorschlag, jenen Trognon zu holen, den Frisier kannte. »Ich werde in dem Augenblick wiederkommen, in dem das Testament gemacht wird«, sagte Frisier der Cibot ins Ohr,
und trotz ihres Schmerzes müssen sie gut aufpassen.« Der kleine Sachwalter, der mit der Leichtigkeit eines Schattens verschwand, begegnete seinem Freund, dem Arzt.
»Ey, Polar«, rief er, »alles geht gut, wir sind gerettet. Ich werde dir heute Abend sagen, auf welche Weise. Suche dir den Platz aus, der dir passt, du bekommst ihn. Und ich bin Friedensrichter. Tabarot wird mir seine Tochter nicht mehr verweigern. Und was dich betrifft, so verpflichte ich mich, dir die Heirat mit Mademoiselle Vitel, der Enkelin unseres Friedensrichters, zu ermöglichen.«
Fraisier ließ Poulain ganz überrascht von diesen übermütigen Worten stehen und sprang wie ein Ball über den Boulevard. Er gab dem Omnibus ein Zeichen und wurde 10 Minuten später von diesem modernen Fahrzeug an der Ecke der Rue de Choiseul abgesetzt. Es war etwa 4 Uhr. Fraisier war sicher, die Präsidentin allein zu treffen, denn die Richter verlassen das Gerichtsgebäude nicht vor 5 Uhr. Die Auszeichnung, mit der Madame de Marville Fraisier empfing, bewies, dass Leboeuf sein Madame Vatinelle gegebenes Versprechen gehalten und günstig über den ehemaligen Anwalt von Mantes gesprochen hatte. Amélie war so katzenfreundlich zu Fraisier, wie es die Duchesse de Montpensier wohl dem Mönch Jacques Clément gegenüber gewesen war, der Heinrich III. Ermorden sollte. Denn der kleine Anwalt war ja ihr Werkzeug. Als aber Fraisier den gemeinsamen Brief vorlegte, in dem Elie Magus und Remonenc sich verpflichteten, die ganze Sammlung von Pons mit insgesamt 900.000 Francs bar zu bezahlen, warf die Präsidentin dem Geschäftsmann einen Blick zu, der ihre Erregung über diese Summe verriet. Eine Welle der Begehrlichkeit flutete bis zu dem Anwalt hinüber. »Der Herr Präsident«, sagte sie zu ihm, »hat mich beauftragt, Sie für morgen zum Diner einzuladen. Wir werden unter uns sein, nämlich Monsieur Godeschal, der Nachfolger meines Advokaten Desroches, dann Berthier, unser Notar, mein Schwiegersohn und meine Tochter. Nach Tisch werden Sie und ich, der Notar und der Anwalt, die kleine Besprechung abhalten, um die Sie baten, und ich werde Ihnen unsere Vollmachten aushändigen. Die beiden Herren werden, wie Sie es verlangen, nach Ihren Anordnungen handeln und darüber wachen, dass alles gut verläuft. Die Vollmacht von Monsieur de Marville werden Sie bekommen, sobald Sie sie brauchen. Ich muss sie am Tag des Todes haben. Sie wird bereit liegen.« »Wenn ich eine Vollmacht verlange und wünsche, dass Ihr Anwalt nicht erscheint, so geschieht das weniger in meinem Interesse als in dem Ihrigen. Wenn ich mich für jemanden einsetze, dann tue ich das ganz. Dafür fordere ich die gleiche Treue, dasselbe Vertrauen von meinen Gönnern. Ihnen gegenüber wage ich nicht, meine Kunden zu sagen. Sie können glauben, ich wolle mir das Geschäft sichern, wenn ich so handle. Aber das ist nicht der Fall. Wenn sträfliche Handlungen vorkämen, denn in Erbschaftsangelegenheiten wird man leicht dazu verführt, namentlich wenn es sich um 900.000 Francs handelt. Also sehen Sie, Sie können nicht einen Mann wie Godeschal, der die Rechtlichkeit selbst ist, bloßstellen, wohl aber kann man alles auf den Rücken eines unscheinbaren kleinen Sachwalters schieben.« Die Präsidentin schaute Fraisier bewundernd an. »Sie werden sehr hoch steigen oder sehr tief fallen«, sagte sie. »An Ihrer Stelle würde ich mich nicht mit diesem Ruheposten eines Friedensrichters begnügen, sondern Staatsanwalt, in Mantes werden wollen und dann Karriere machen.«
»Lassen Sie mich nur, Madame. Das Friedensgericht ist für Monsieur Vitel ein Ackergaul. Für mich wird es ein Schlachtpferd sein.«
So wurde die Präsidentin bewogen, Fraisier ihren letzten Gedanken anzuvertrauen. »Sie scheinen mir so ganz und gar unseren Interessen ergeben zu sein, dass ich Sie in die Schwierigkeiten unserer Lage und in unsere Hoffnungen einweihen will. Als sich unsere Tochter mit einem Intriganten, der inzwischen Bankier geworden ist, verheiraten sollte, wünschte der Präsident lebhaft, Marville um mehrere Wiesen, die damals verkäuflich waren, zu vergrößern. Wir haben, wie Sie wissen, auf den prächtigen Wohnsitz verzichtet, um unsere Tochter verheiraten zu können. Da diese aber das einzige Kind ist, möchte ich zu gern den Rest jener Wiesen hinzuerwerben. Ein Teil davon ist schon verkauft worden und gehört jetzt einem Engländer, der nach England zurückkehrt, nachdem er 20 Jahre lang in der Gegend ansässig war und das reizendste Landhaus in entzückender Lage zwischen dem Park von Marville und den ehemals dazugehörenden Wiesen gebaut hat. Auch hat er, um sich selber einen Park zu schaffen, zu verrückten Preisen Scheunen, Wäldchen und Gärten zurückgekauft. Dieses Haus mit seinen Nebengebäuden fügt sich harmonisch in die Landschaft ein und stößt an die Mauern des Parkes meiner Tochter. Man könnte die Wiesen und das Haus für 700.000 Francs bekommen, denn der Reinertrag der Wiesen beträgt 20.000 Francs. Wenn aber Monsieur Wardman erfährt, dass wir die Käufer sind, verlangt er sicher 200.000 oder 300.000 Francs mehr, denn er verliert sie, wenn man, wie es bei Grundstücksverkäufen üblich ist, das Wohngebäude nicht rechnet. Sie können sich,
meiner Meinung nach so sicher als Erbin ansehen, Madame, dass ich bereit bin, als Strohmann aufzutreten und mich verpflichte, den Besitz so billig wie möglich aufgrund eines außergerichtlichen Vertrages, wie er bei Immobilienhändlern üblich ist, für sie zu erwerben. Ich werde mich bei dem Engländer als Agent einführen. Ich verstehe mich auf solche Geschäfte. Sie waren im Monde meine Spezialität. Vatinel hat den Wert seiner Praxis verdoppelt, weil ich in seinem Auftrag gearbeitet habe. Ach so, daher Ihre Beziehungen zu der kleinen Madame Vatinel. Der Notar muss heute ein recht reicher Mann sein. Seine Frau gibt viel aus. Jedenfalls aber werde ich Ihnen den Engländer ganz nach Wunsch an den Spieß liefern können. Wenn Sie dieses Ziel erreichen, werden Sie Anrecht auf meine ewige Dankbarkeit haben. Auf Wiedersehen, mein lieber Monsieur Fraisier. Bis morgen.
Fraisier grüßte die Präsidentin mit weniger Unterwürfigkeit als das letzte Mal, während er hinausging.
»Morgen speise ich bei dem Präsidenten de Marville«, sagte sich Fraisier. »Gut, ich habe diese Leute in der Hand. Aber um unumschränkter Herr der Lage zu sein, muss ich der Berater des Deutschen werden, und zwar in der Person von Tabareau, des Gerichtsvollziehers, des Friedensrichters. Tabareau, der mir seine Tochter, seine einzige Tochter, verweigert, wird sie mir geben, wenn ich erst Friedensrichter bin. Mademoiselle Tabareau ist zwar rothaarig und schwindsüchtig, besitzt aber von ihrer Mutter her ein Haus an der Place Royale. Damit werde ich wählbar. Wenn ihr Vater stirbt, bekommt sie sicher noch 8000 Livre Rente. Schön ist sie nicht, aber, lieber Gott, wenn man von null zu einer Rente von 18.000 Francs gelangen will, darf man die Planke, die dahin führt, nicht so genau ansehen.«
Und als er über die Boulevards zur Rue de Normandie zurückkehrte, überließ er sich diesem süßen Traum. Er überließ sich dem Glück, für immer aus der Not heraus zu sein. Er dachte daran, Mademoiselle Vitel, die Tochter des Friedensrichters, mit seinem Freund Poulain zu verheiraten. Er sah sich schon mit dem Doktor zusammen, als einen der Könige des Viertels, und würde alle Wahlen, die städtischen, militärischen und politischen, beherrschen. Die Boulevards erscheinen dem kurz, der seiner ehrgeizigen Fantasie die Zügel schießen lässt, wenn er auf ihnen spazieren geht. Als Schmucke zu seinem Freund Pons zurückkehrte, erzählte er ihm, dass Sibaud im Sterben liege und dass Remonenc den Notar Monsieur Trognon hole. Pons horchte bei diesem Namen auf, den ihm die Sibaud in ihren endlosen Reden so oft hingeworfen hatte, um den Notar als die Rechtschaffenheit selbst zu empfehlen. Und da hatte der Kranke, dessen Misstrauen seit dem Morgen zur Gewissheit geworden war, einen glänzenden Einfall. Dieser vollendete den Plan, den er sich zurechtgelegt hatte, um die Sibaud hereinzulegen und dem leichtgläubigen Schmucke so zu zeigen, wie sie wirklich war. »Schmucke«, sagte er und nahm die Hand des armen Deutschen, den so viele Neuigkeiten und Ereignisse ganz verstört hatten. »Es scheint im Hause eine große Verwirrung zu herrschen. Wenn der Pförtner stirbt, sind wir für eine Weile fast ganz frei, das heißt ohne Spione, denn man beobachtet uns, das kannst du sicher sein. Geh aus, nimm einen Wagen, fahre zum Theater, sage Mademoiselle Heloise, unserer ersten Tänzerin, dass ich sie sehen will, bevor ich sterbe. Sie möchte um 22:30 nach ihrem Auftritt hierher kommen. Von dort fährst du zu den beiden Freunden Schwab und Brunner und bittest sie, morgen früh um 9 Uhr hierher zu kommen und nach mir zu fragen. Sie sollen so tun, als wären sie nur zufällig vorübergekommen, und folgten einer zufälligen Eingebung.« Der Plan, den der alte Künstler geschmiedet hatte, als er seinen Tod nahen fühlte, war folgender. Er wollte Schmucke reich machen, indem er ihn zu seinem Universalerben einsetzte, und, um ihn vor allen Räubern zu behüten, wollte er sein Testament in Gegenwart von Zeugen einem Notar diktieren, damit man nicht behaupten könne, er sei nicht bei vollem Verstand gewesen, und um den Camissos jeden Vorwand zu nehmen, seinen letzten Willen anzufechten. Der Name Trognon ließ ihn irgendeine Machenschaft vermuten. Er glaubte, die Sibaud wolle irgendeinen absichtlichen Formfehler einführen oder ihn auf andere Weise mit Vorbedacht betrügen, und er beschloss, sich Trognons zu bedienen, um sich ein eigenhändiges Testament diktieren zu lassen, das er versiegeln und in der Schublade seiner Kommode einschließen wollte. Sodann sollte sich Schmucke in einer Nische des Schlafzimmers verstecken und beobachten können, wie die Sibaud sich des Schriftstücks bemächtigte, es aufbrach, las und neu versiegelte. Dann wollte er am anderen Morgen um 9 Uhr das eigenhändige Testament vernichten und dem Notar ein anderes diktieren, gegen dessen Form nicht das Geringste einzuwenden war. Als die Sibaud ihn als Verrückten und Geisterseher behandelt hatte, erkannte er den Hass, die Rachsucht und die Habgier der Präsidentin, denn während der 2 Monate seiner Krankheit hatte der arme Mann in langen, schlaflosen Nächten Zeit gehabt, alle Ereignisse seines Lebens noch einmal zu durchdenken. Alte
und neue Bildhauer haben oft auf jede Seite des Grabes einen Genius mit entzündeter Fackel gestellt. Der Todesweg soll erhellt werden, dem Sterbenden soll ein Licht auf seine Fehler und Irrtümer fallen. Die Bildhauerei gestaltet da große Gedanken, sie drückt eine Tatsache des menschlichen Lebens aus. Der Todeskampf hat seine eigene Weisheit. Einfache, junge Mädchen im zartesten Alter offenbaren plötzlich die Vernunft eines Hundertjährigen, werden hellseherisch, durchschauen ihre Familie und fallen auf keine Komödie mehr herein. Man darf darin die Poesie des Todes sehen. Aber wie seltsam und wie bemerkenswert, man kann auf zwei verschiedene Arten sterben. Die Poesie der Hellsichtigkeit, die Fähigkeit, nach vorwärts oder rückwärts die Dinge zu durchschauen, wird nur denjenigen Sterbenden zuteil, die an einer Erkrankung der körperlichen Organe allein zugrunde gehen. Louis XIV., der am Krebs starb, die Schwindsüchtigen, die Kranken, die wie Pons von einem Fieber oder wie Madame de Morceau vom Magen her oder wie die Soldaten von plötzlichen Verwundungen hinweggerafft werden, bei ihnen allen findet man diese hohe Entrückung. Sie alle liefern die Beispiele für einen überraschenden, wunderbaren Tod, während Leute, deren Verstand oder Hirn durch die Krankheit berührt wird, völlig verlöschen, weil der Nervenapparat nicht mehr dem Körper den Brennstoff des Gedankens zuführen kann. Bei ihnen verdunkeln sich Geist und Körper zur gleichen Zeit. Die einen verwirklichen als Seelen ohne Leib die biblischen Gespenster, die anderen sind reine Kadaver. Dieser jungfräuliche Mann, dieser genießerische Cato, dieser Gerechte fast ohne Fehl, drang zögernd in den Abgrund von Galle, der das Herz der Präsidentin füllte. Im Begriff, die Welt zu verlassen, verstand er endlich die Welt. Seit ein paar Stunden hatte er fröhlich seinen Entschluss gefasst, guten Mutes, wie ein Künstler, für den alles Vorwand für Scherz und Spott geworden ist. Die letzten Bande, die ihn ans Leben fesselten, die Bewunderung, die den Kenner an die Meisterwerke der Kunst binden, das alles war an diesem Morgen zerrissen. Als er sah, dass er von der Cibot bestohlen worden war, hatte er dem Prunk und der Eitelkeit der Kunst, seiner Sammlung und seiner Liebe zu den Schöpfern so vieler schönen Dinge Lebewohl gesagt und wollte nur noch an den Tod denken, nach Art unserer Vorfahren, die den Tod als einen Festtag des Christen betrachten. In seiner Fürsorglichkeit versuchte er noch aus dem Sarg heraus die Hand über Schmucke zu halten. Diesem väterlichen Wunsch entsprang der Einfall, die erste Tänzerin kommen zu lassen. Er wollte der Hinterhältigkeit, die ihn umgab, Paroli bieten, zumal da es feststand, dass sie seinem Universalerben übel mitspielen würde. Heloise Bristoux war eine jener Naturen, die in jeder Lage sie selbst blieb und zu jeder Verspottung der zahlenden Anbeter fähig war. Sie war aber auch eine gute Kameradin und fürchtete keine menschliche Macht, denn sie durchschaute jede in ihrer Schwäche, da sie gewohnt war, sich mit den Polizisten auf dem gar nicht ländlichen Ball bei Mabille oder während des Karnevals herumzubalgen. Wenn sie meine Stelle ihrem Schützling Garangeau geben ließ, so wird sie sich umso mehr verpflichtet fühlen, mir zu helfen, sagte sich Pons. Dank der Verwirrung, die in der Loge herrschte, konnte Schmucke das Haus verlassen, ohne dass man auf ihn achtete, und er kam mit der größten Schnelligkeit zurück, um Pons nicht zu lange allein zu lassen. Gleichzeitig mit Schmucke kam Monsieur Trognon des Testaments wegen. Obwohl Cibot im Sterben lag, begleitete seine Frau den Notar, führte ihn ins Schlafzimmer und zog sich dann unaufgefordert zurück, um Schmucke, Monsieur Trognon und Pons allein zu lassen. Aber sie bewaffnete sich mit einem kleinen Handspiegel von bemerkenswerter Arbeit und stellte sich bei der Tür auf, die sie ein wenig offen ließ. So konnte sie nicht nur hören, sondern auch sehen, was in diesem für sie so wichtigen Augenblick geschah und gesprochen wurde. Pons sagte, »Ich besitze unglücklicherweise alle meine Geisteskräfte, denn ich fühle, dass ich bald sterben werde, und es bleibt mir, gewiss durch Gottes Willen, keiner der Todesschmerzen erspart. Hier ist Monsieur Schmucke, der Notar grüßte Schmucke. Er ist mein einziger Freund auf der Welt, sagte Pons, und ich will ihn zu meinem Universalerben einsetzen. Sagen Sie mir, welche Form mein Testament haben muss, damit mein Freund, der Deutscher ist und von unseren Gesetzen nichts weiß, meinen Nachlass unangefochten antreten kann. Man kann immer alles anfechten, Monsieur, sagte der Notar. Das ist die Unvollkommenheit der menschlichen Justiz. Aber es gibt dennoch unanfechtbare Testamente. Welche? Fragte Pons. Ein Testament, das vor dem Notar und in Gegenwart von Zeugen errichtet wird, die bestätigen, dass der Testierende im Besitz seiner Geisteskräfte ist. Außerdem, wenn der Erblasser weder Frau noch Kind noch Vater noch Bruder hat. Ich habe nichts von alledem. Alle meine Zuneigungen vereinigen sich in der Person meines teuren Freundes Schmucke hier. Schmucke weinte. Wenn Sie also nur entfernte Verwandte haben,
gibt Ihnen das Gesetz freies Verfügungsrecht über Ihre Mobilien und Immobilien, falls Sie sie nicht unter Bedingungen vermachen, die die Moral verletzen. Sie haben wohl schon von Testamenten gehört, die wegen der Seltsamkeit der Erblasse angefochten wurden. Ein vom Notar aufgestelltes Testament ist unanfechtbar. Die Identität der Person kann tatsächlich nicht geleugnet werden. Der Notar hat seinen Geisteszustand bezeugt und die Unterschrift kann zu keinem Streit Anlass geben. Übrigens ist auch ein eigenhändiges Testament in guter, klarer Form ziemlich unanfechtbar.
Ich entschließe mich aus bestimmten, nur mir bekannten Gründen, nach Ihrem Diktat ein Testament eigenhändig zu schreiben und meinem Freund hier anzuvertrauen. Geht das?
Sehr gut, sagte der Notar. Wollen Sie schreiben? Ich diktiere.
Schmucke, gib mir meinen kleinen Buhlschreibkasten. Diktieren Sie mir ganz leise, Herr Notar, denn, fügte er hinzu, man könnte uns hören.
Sagen Sie mir vor allem, was Sie beabsichtigen, sagte der Notar. Nach 10 Minuten sah die Cibo, die ihrerseits von Pons mit Hilfe eines Spiegels bemerkt worden war, wie Schmucke eine Kerze ansteckte, der Notar das Testament nach einer genauen Prüfung siegelte und Pons Schmucke auftrug, es in einem Geheimfach im Sekretär zu verbergen. Der Erblasser verlangte den Schlüssel des Sekretärs, band ihn in die Ecke seines Taschentuchs und schob das Taschentuch unter sein Kopfkissen. Aus Höflichkeit wurde der Notar zum Testamentsvollstrecker ernannt und Pons hinterließ ihm ein wertvolles Bild, einen der Gegenstände, die man nach dem Gesetz einem Notar schenken darf. Trognon ging und traf Madame Cibot im Salon.
»Nun, Herr Notar, hat Monsieur Pons auch an mich gedacht?«
»Sie erwarten doch nicht, meine Beste, dass ein Notar die Geheimnisse verrät, die man ihm anvertraut hat,« antwortete Monsieur Trognon. »Ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass manche Begehrlichkeit durchschaut und manche Hoffnung getäuscht worden ist. Monsieur Pons hat ein schönes Testament gemacht, ein kluges und patriotisches Testament, dem ich durchaus zustimme.«
Man kann sich nicht vorstellen, bis zu welchem Grad sich die Neugier der Cibot steigerte, als sie diese Worte hörte. Sie ging hinunter und verbrachte die Nacht bei Cibot mit dem Vorsatz, sich von Mademoiselle Remonnon vertreten zu lassen und in der Frühe zwischen 2 und 3 Uhr das Testament zu lesen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.